RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 20. Juli 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo, der Bau der Infrastrukturen ist der Schlüssel der Ankurbelung der Wirtschaft in Papua. Präsident benannt drei Sachen zum Gewinnen der globalen Konkurrenz. Präsident erörterte nach Auslieher Zusammenarbeit mit Alwi Sihab. Regierung setzt sich zum Ziel, die Verhandlungen mit der Freeport Ende Juli zu erledigen. Indonesien und Singapur führen gemeinsames Manöver in Rio durch. Indonesien belegte den zweiten Platz bei der ASEAN-Schulspiele 2017. Und nun zu den Einzelheiten. Die Beschleunigung des Baus der Infrastrukturen wird der Schlüssel zur Ankurbelung der Wirtschaft und der gerechten Verteilung in Papua. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta bei der Sitzung zur Evaluierung der Durchführung der nationalen strategischen Projekte der Provinz Papua. Laut Joko Widodo sei die Provinz Papua die Provinz mit den größten Flächen und dem größten Naturressourcenpotenzial, sowohl im Bergbau, in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, als auch im Sektor der Maritimes und Fischereiangelegenheiten. Außerdem habe man die Aufgabe, die isolierten Gegenden und die Grenzgebiete zu bauen. Bei dieser Sitzung wurde Präsident Joko Widodo vom Vizepräsident Yusuf Kala begleitet. Dabei waren auch einige Minister wie unter anderem der Minister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, der Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution, die Finanzministerin Sri Mulyani, die Koordinationsministerin für Entwicklung der Menschen und Kultur Puan Maharani und der Verkehrsminister anwesend. Der indonesische Präsident Joko Widodo benannt drei Sachen, um die globale Konkurrenz zu gewinnen. Sie sind Innovation, Kreativität und Entwicklung des Unternehmens. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta bei der Eröffnung der 10. Nationalen Arbeitssitzung des Verbandes der Bezirksregierungen Abkasi und der Abkasi Autonomy Expo 2017. Diese drei Sachen seien die Verantwortung von allen Seiten einschließlich der Zentralregierung und Bezirksregierung, um dafür zu vorbereiten, die globale Konkurrenz zu gewinnen. Dabei forderte Präsident Joko Widodo, alle Seiten auf einen Durchbruch zu machen. Dari Indonesia Presiden Joko Widodo hat gestern im Merdeka Palace in Jakarta den Sondergesandten in Nahen Osten und der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation Dr. Alwi Shihab empfangen. Nach diesem Treffen sagte Alwi Shihab, dass es einige Zusammenarbeitsverträge zwischen Indonesien und Nahen Osten gebe, die umgesetzt werden sollten. Beispielsweise werde Saudi-Arabien in Indonesien investieren. Diese Investition könne von Indonesien für die Finanzierung des Baus der Infrastrukturen oder der Wohnsiedlung des Volkes verwendet werden. Es gebe auch einen Zusammenarbeitsvertrag mit der Regierung Katars in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar. Beim Treffen mit Präsident Joko Widodo berichtete Alwi Shihab auch über den Besuchsplan des Bauministers Basuki Hadi Mulyono und des Vizeministers für Energie und Mineralvorkommen Archandra Tahar in Saudi-Arabien und Katar, um die Vorbereitung der Investitionsprojekte von beiden Ländern zu erörtern. Die indonesische Regierung setzt sich zum Ziel, die Verhandlung mit der Mine PT Freeport Indonesia Ende dieses Monats zu erledigen. Das sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan in Jakarta. Er werde keine Sonderregel für jeden Betrieb machen. Die Regeln gelten für alle. Das Treffen mit der Freeport im Finanzministerium sei auf Initiative des Finanzministeriums durchgeführt worden, um über die Steuer, die Hoheit an der Mine und über die Änderung der Kooperation zwischen der indonesischen Regierung und Freeport zu diskutieren. Inzwischen sagte der Direktor und der Vorstandsvorsitzende der Freeport, Tony Wenas, PT Freeport Indonesia hoffe, dass die Verhandlung mit der indonesischen Regierung bald zu Ende gehen und eine Win-Win-Lösung gefunden werden könnte. Die Luftwaffen Indonesiens und Singapurs führen vom 19. bis zum 25. Juli ein gemeinsames Manöver Manyar Indopura im Flughafen der indonesischen Streitkräfte TNI Rusmin Nuryadin in der Stadt Pekanbaru in der Provinz Rio Duri. Daran nehmen drei Luftstaffen Indonesiens und Singapur teil. Dazu lassen Indonesien zwei Staffeln 6 und 8 teilnehmen, während Singapur dazu die Staffel 1, 2, 6 entsendet. Das sagte der Direktor dieses Manövers, Suryo Padmonobo, gestern in Pekanbaru. Dieses jährliche Manöver fokussiert sich auf die Kriegsrettung und den medizinischen Krieg. Dieses diesjährige Manöver ist das 15. Inzwischen rief der Kommandant des Flughafens Rusmin Nuryadin, Marschall A.G. Wiraksono, alle Truppen auf, die sich daran beteiligen, um die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Indonesien ist es gelungen, den zweiten Platz bei der 9. ASEAN-Schulspiele in Singapur zu belegen. Dabei errang Indonesien 25 Goldmedaillen, 33 Silbermedaillen und 29 Bronzemedaillen. Thailand war dabei der Sieger mit 29 Goldmedaillen, 26 Silbermedaillen und 32 Bronzemedaillen. Das Gastgeberland Singapur belegte dabei den dritten Platz mit 24 Goldmedaillen, 27 Silbermedaillen und 27 Bronzemedaillen. 20 von 25 Goldmedaillen, die von Indonesien errungen wurden, kommen aus der Sportdisziplin Schwimmen. Im letzten Tag der Spiele errang Indonesien dabei 4 Goldmedaillen, unter anderem durch Sophie Kemala und Adinda Larasati. Im letzten Jahr belegte Indonesien auch bei dieser Spiele in Chiang Mai, Thailand, auch den zweiten Platz. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.277,93 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.839,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.354 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Regierungsverpflichtungen zur Durchführung von SDGs. Die indonesische Regierung engagiert sich für die Umsetzung der Agenda für nachhaltige Entwicklung SDGs und integriert 169 Indikatoren der SDGs in den Nationalen Mittelplanungsplan RPJMN 2020 bis 2024. Die Bemühungen Indonesiens, die Agenda der SDG umzusetzen, beruhen auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Während der 15-jährigen Umsetzung der MDGs erzielte Indonesien 49 der 67 gezielten Indikatoren. Diese Verpflichtung wird durch die Ausgabe der Präsidentenverordnung Nummer 59 von 2017 über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele oder Perpres SDGs gestärkt, die ein Schritt der nationalen Entwicklungsstrategie ist. Die SDGs sind eine globale Agenda der Vereinten Nationen, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, Armut Ungleichheiten und den Klimawandel in Form konkreter Maßnahmen zu bewältigen, die am 21. Oktober 2015 durch die UN-Resolution verkündet wurden. Es gibt 193 Länder, die mit 169 Indikatoren, nämlich die Linderung von Armut, ohne Hunger, gesundes und wohlhabendes Leben, qualitativ hochwertige Bildung, Gleichstellung der Geschlechter, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, saubere und erschwingliche Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, reduzierte Lücken und so weiter. SDGs sind eine Fortsetzung der MDGs, die 2015 endete. Sie sind die wichtigste Entwicklungsagenda der Welt zum Nutzen der menschlichen und Planeten Erde, indem sie universelle Prinzipien anwenden, die ein allgemeines Prinzip sind. Die indonesische Regierung ist sehr ernst über die Umsetzung der Indikatoren der SDGs. Durch die Integration der globalen Agenda in den nationalen Entwicklungsplan übernimmt die Regierung das volle Eigentum und die Verantwortung für die Umsetzung der SDG-Agenda in Indonesien. Für Indonesien sind SDGs nicht nur als globales Engagement relevant, sondern auch ein Leitfaden für ein entwickeltes Land. Die Präsidentenverordnung Nummer 59 von 2017 zeigt die Kohärenz der Regierung, die SDG-Agenda in nationale Entwicklungsprogramme zu institutionalisieren. Ziel ist es, die soziale Sicherung kontinuierlich zu verbessern, die Nachhaltigkeit des gesellschaftlichen Lebens der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, die Qualität der Umwelt und die integrative Entwicklung und die Umsetzung einer guten Regierungsführung zu gewährleisten, die Lebensqualität von einer Generation zur nächsten verbessern wird. In der Präsidentenverordnung werden die SDGs auch die Beteiligung aller Interessenvertreter durch vier Partizipationsplattformen betont, nämlich die Regierung und das Parlament, die Philanthropie und die Wirtschaft, CBOS, Akademiker und Experten, um die Umsetzung der Agenda SDGs zu verwirklichen. Die Wirksamkeit der Umsetzung der SDGs sowohl in Indonesien als auch in der globalen Ebene erfordert eine Wiederbelebung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Die soll mehrere Kriterien erfüllen, die auf den tatsächlichen Bedürfnissen und Prioritäten der Bedenken des Landes basieren, in der Lage sein sollten, die Umsetzung in den Entwicklungsländern zu verbessern und neue wirtschaftliche Chancen zu erschließen, die Armut und Lücken verringern können. Das Engagement der Regierung zur Umsetzung von SDGs sollte von der Gemeinschaft und allen Parteien unterstützt werden, damit dieses Land weiter fortgeschritten und wohlhabend sein wird. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 20. Juli 1930 wurde der ehemalige Leiter des Obersten Staatsrates Arnold Ahmad Baramuli in Pinrang, Sulawesi, geboren. Er starb am 11. Oktober 2006 in seiner Wohnung in Jakarta. Er war vor 1960 bis 1962 als Gouverneur Nord-Sulawesis und Zentral-Sulawesis tätig. Baramuli war vor seinem Tod 6 Monate krank. Die Leiche Baramulis wurde im Heldenfriedhof Kalibata in Südjakarta begraben. Die Begrabungszeremonie wurde vom ehemaligen Vizepräsidenten Yusuf Kalla geleitet. Baramuli hat 5 Kinder und 10 Enkelkinder. Er hat viele Erfahrungen in der Politik und Bürokratie gesammelt. Er hat den Korruptionsfall im Unternehmen PT Golden Key aufgedeckt. Am 20. Juli 1934 wurde der professionelle indonesische Rechtsanwalt Adnan Bujung Nasution in Jakarta geboren. Bevor er als Rechtsanwalt tätig ist, war er als Richter tätig. Er gründete das Jakarta Rechtsberatungsinstitut. In seiner Kindheit sollte er als Straßenhändler von Gebrauchtwaren in einem Markt in Yogyakarta tätig, um seine Eltern zu unterstützen. Seine Mutter war auch eine Händlerin tätig. Der Vater von Adnan Bujung Nasution, R. Rahmat Nasution, war Kämpfer gegen die niederländische Kolonialherrschaft. Sein Vater war einer der Gründer der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara und der Tageszeitung Kedaulatan Rakyat. Sein Vater initiierte ebenfalls die Gründung der englischen Tageszeitung The Time of Indonesia. Bujung Nasution nimmt den Kampf und die Bemühungen seines Vaters als Vorbild in seinem Leben. Am 20. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Er wurde am 5. August 1930 in Ohio, den USA, geboren. Neil Armstrong ist der ehemalige amerikanische Testpilot und Astronaut. Sein Vater Stephen war staatlicher Rechnungsprüfer, seine Mutter Viola war Hausfrau. Er baute Modellflugzeuge und erwarb im Alter von 17 Jahren eine Pilotenlizenz. Nach der Hochschule nahm er 1947 mit Hilfe eines Stipendiums der US Marine an der Purdue Universität ein Studium auf, um Flugzeugingenieur zu werden. Er hatte 3 Semester absolviert, als in die Navy im Januar 1949 zum Militärdienst einzog und nach Florida entsandte. In Pensacola wurde er zum Kampfpiloten ausgebildet, um an die Front geschickt zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie das Programm im Blickpunkt mit dem Titel Iron Man Bintan erwartete mehr Teilnehmer und Zuschauer in diesem Jahr. Rund 2000 Teilnehmer aus der ganzen Welt werden voraussichtlich am 21. August in der Iron Man 70.3 Triathlon auf der Insel Bintan der Provinz Riau teilnehmen. Sie werden sich für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft qualifizieren, die im nächsten Jahr in Nelson Mandela Bay, Südafrika stattfinden wird. Die Bintan-Veranstaltung, der größte Triathlon in Indonesien, hat im vergangenen Jahr rund 1.300 Triathleten aus 40 Ländern angezogen. Die Zahl 70.3 im Namen bezieht sich auf die Gesamtstrecke des Triathlons in Meilen, die gleich 113 Kilometer ist. Das indonesische Ministerium für Tourismus erwartet, dass die Zahl der Athleten, die am diesjährigen Triathlon teilnehmen, doppelt so hoch ist wie im letzten Jahr. Bintan-Bezirkskop Apri Suyadi sagte vor kurzem, dass die Athleten für Ironman 70.3 ihr Rennen beginnen in dem sie für 1,2 Meilen oder 1,9 Kilometer im ruhigen und klaren Wasser schwimmen, gefolgt von einem 56 Meilen Radrennen. Das Ausdauerrennen endet mit einem 21,1 Kilometer langen Marathon. Abdul Wahab, Geschäftsführer der Bintan Resort Cakrawala Group, überraschte mit der Begeisterung der Teilnehmer vor den diesjährigen Triathlon. Wahab sagte, in diesem Jahr wird die Zahl der Teilnehmer mehr im Vergleich zu 2016. Wenn im vergangenen Jahr gab es rund 1000 Teilnehmer, wird es doppelt in diesem Jahr sein. Er fügte hinzu, es scheint, dass sie Athleten eine Vereinbarung haben, um ihre Fähigkeiten und Ausdauer zu testen, indem sie sich der Ironman 70.3 Qualifikationsrunde in Lagoi Bintan anschließen. Die Veranstaltung wird auch erwartet, um dreimal mehr Touristen in diesem Jahr zu gewinnen. Die Teilnehmer sollen ihre Sponsoren und Familien mitnehmen. Die Zahl der Athleten, Unterstützer, Familie und Sponsoren wird auf mehr als 6.000 geschätzt. Der Ironman 70.3 findet in der Lagoi Bay statt, dem beliebtesten Touristenort in Bintan. Soweit im Blickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Die Beschleunigung des Baus der Infrastrukturen mit der Schlüssel zur Ankurbelung der Wirtschaft und der gerechten Verteilung in Papua. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo gestern im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta bei der Sitzung zur Evaluierung der Durchführung der nationalen strategischen Projekte der Provinz Papua. Laut Joko Widodo sei die Provinz Papua die Provinz mit den größten Flächen und dem größten Naturressourcenpotenzial, sowohl im Bergbau, in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, als auch im Sektor der Maritimes und Fischereiangelegenheiten. Außerdem habe man die Aufgabe, die isolierten Gegenden und die Grenzgebieten zu bauen. Bei dieser Sitzung wurde Präsident Joko Widodo vom Vizepräsident Yusuf Kalla begleitet. Dabei waren auch einige Minister wie unter anderem der Minister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto, der Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution, die Finanzministerin Sri Mulyani, die Koordinationsministerin für Entwicklung der Menschen und Kultur Puan Maharani und der Verkehrsminister anwesend. Der indonesische Präsident Joko Widodo benannt drei Sachen, um die globale Konkurrenz zu gewinnen. Sie sind Innovation, Kreativität und Entwicklung des Unternehmens. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern in Jakarta bei der Eröffnung der 10. Nationalen Arbeitssitzung des Verbandes der Bezirksregierungen Abkhazi und der Abkhazi Autonomy Expo 2017. Diese drei Sachen seien die Verantwortung von allen Seiten einschließlich der Zentralregierung und Bezirksregierung, um dafür zu vorbereiten, die globale Konkurrenz zu gewinnen. Dabei forderte Präsident Joko Widodo, alle Seiten auf einen Durchbruch zu machen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Merdeka Palace in Jakarta den Sondergesandten in Nahen Osten und der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation Dr. Alwi Shihab empfangen. Nach diesem Treffen sagte Alwi Shihab, dass es einige Zusammenarbeitsverträge zwischen Indonesien und Nahen Osten gebe, die umgesetzt werden sollten. Beispielsweise werde Saudi-Arabien in Indonesien investieren. Diese Investition könne von Indonesien für die Finanzierung des Baus der Infrastrukturen oder der Wohnsiedlung des Volkes verwendet werden. Es gebe auch einen Zusammenarbeitsvertrag mit der Regierung Katars in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar. beim Treffen mit Präsident Joko Widodo berichtete Ali Shihab auch über den Besuchsplan des Bauministers Basuki Hadi Mulyono und des Vizeministers für Energie und Mineralvorkommen Archandra Tahar in Saudi-Arabien und Katar, um die Vorbereitung der Investitionsprojekte von beiden Ländern zu erörtern. Die indonesische Regierung setzt sich zum Ziel, die Verhandlung mit der Mine PT Freeport Indonesia Ende dieses Monats zu erledigen. Das sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Ignatius Jonan in Jakarta. Er werde keine Sonderregel für jeden Betrieb machen. Die Regeln gelten für alle. Das Treffen mit der Freeport im Finanzministerium sei auf Initiative des Finanzministeriums durchgeführt worden, um über die Steuer, die Hoheit an der Mine und über die Änderung der Kooperation zwischen der indonesischen Regierung und Freeport zu diskutieren. Inzwischen sagte der Direktor und der Vorstandsvorsitzende der Freeport, Tony Wenas, PT Freeport Indonesia hoffe, dass die Verhandlungen mit der indonesischen Regierung bald zu Ende gehen und eine Win-Win-Lösung gefunden werden könnte. Die Luftwaffen Indonesiens und Singapurs führen vom 19. bis zum 25. Juli ein gemeinsames Manöver Manyar Indopura im Flughafen der indonesischen Streitkräfte TNI Rusmin Nuryadin in der Stadt Pekanbaru in der Provinz Rio Duri. Daran nehmen drei Luftstaffen Indonesiens und Singapur teil. Dazu lassen Indonesien zwei Staffeln 6 und 8 teilnehmen, während Singapur dazu die Staffel 1, 2, 6 entsendet. Das sagte der Direktor dieses Manövers, Suryo Padmanabha, gestern in Pekanbaru. Dieses jährliche Manöver fokussiert sich auf die Kriegsrettung und den medizinischen Krieg. Dieses diesjährige Manöver ist das 15. Inzwischen rief der Kommandant des Flughafens Rusmin Nuryadin, Marshal A.G. Wiraksono, alle Truppen auf, die sich daran beteiligen, um die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Indonesien ist es gelungen, den zweiten Platz bei der 9. ASEAN-Schulspiele in Singapur zu belegen. Dabei errang Indonesien 25 Goldmedaillen, 33 Silbermedaillen und 29 Bronzemedaillen. Thailand war dabei der Sieger mit 29 Goldmedaillen, 26 Silbermedaillen und 32 Bronzemedaillen. Das Gastgeberland Singapur belegte dabei den dritten Platz mit 24 Goldmedaillen, 27 Silbermedaillen und 27 Bronzemedaillen. 20 von 25 Goldmedaillen, die von Indonesien errungen wurden, kommen aus der Sportdisziplin Schwimmen. Im letzten Tag der Spiele errang Indonesien dabei 4 Goldmedaillen, unter anderem durch Sophie Kemala und Adinda Larasati. Im letzten Jahr belegte Indonesien auch bei dieser Spiele in Chiang Mai, Thailand, auch den zweiten Platz. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.277,93 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.839,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.354 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Ostnusa Tenggara zu reisen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, der Bezirk Ostmanggarai in der Provinz Ostnusa Tenggara ist eine Vergrößerung des Bezirkes Indokmanggarai, der vor 7 Jahren eingeweiht wurde. Dieser Bezirk ist reich an Naturtourismuspotenzial, Kultur, traditionellen Häusern, Naturseen, Gebirge und an Küsten. Diese befinden sich in einigen Amtsbezirken in Ostmanggarai. Im Amtsbezirk Barong findet man beispielsweise verschiedene interessante und schöne Orte, wie unter anderem die Küste Cepi Watu, die Höhle Liang Bala, das warme Wasser Rana Masak, das Dorf Kampung Tenggelam und den Wasserfall Cuncakuang. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, den Wasserfall Cuncakuang näher kennenzulernen. Thank you. Liebe Zuhörer, der Wasserfall Chunchakwang liegt im Dorf Mondo Bangka Kantar, dem Amtsbezirk Barong, dem Bezirk Ostmangarei. Die Lage dieses Wasserfalls ist versteckt im Tal des Bezirkes. Vom Stadtzentrum Barong können Sie mit einem Landesverkehrsmittel ins Dorf Mondo über die Straße Transflores in 15 Minuten fahren. Von Mondo aus sollten Sie Ihre Reise in den Wald Kuang, in dem Sie viele große Bäume finden, fortsetzen. Sie sollten auch über den Fluss Wairika reisen. Das Wasser des Wasserfalls Chunchakwang kommt vom gleichnamigen Fluss. Wenn Sie am Wasserfall Chunchakwang angekommen sind, werden Sie natürlich die Einzigartigkeit dieses Wasserfalls bewundern. Sein Wasserlauf spaltet zwei Abhänge. Dieser Wasserfall ist 15 Meter hoch und stufig. Dies ist die Einzigartigkeit der Natur von Ostmangarei in Flores und ist noch versteckt. Der Wasserfall hat einen Teich mit klarem Wasser. Sie können in diesem natürlich schwimmen, um seine Frische zu genießen. Sie können auch Ihren Adrenalinausstoß prüfen, indem Sie vom Abhang des Wasserfalls runterspringen. In den letzten Jahren wurde dieser Wasserfall von vielen ausländischen Touristen, wie unter anderem Großbritannien und Australien, besucht. Die Touristen interessieren sich dafür, vom Abhang des Wasserfalls zu springen. Es gibt dort noch keine Imbisse und Restaurants. Daher sollten Sie Speisen und Getränke selbst mitbringen. Die dortige Bevölkerung sagte, dass der Teich des Wasserfalls Chunchakwang und dessen Umkreis der Wohnort des Teufels oder auf der lokalen Sprache Poti ist. Nicht jeder kann diesen Wasserfall besuchen. Wenn Sie ihn besichtigen möchten, sollten Sie von einem lokalen Reiseführer des Dorfes Mondo begleitet werden. Die lokale Bevölkerung sagt ebenso, dass der Teich dieses Wasserfalls früher der Wohnort von Wacharai war. Das bedeutet der Ort der roten Krokodile. Man kann aber zurzeit diese rote Krokodile nicht mehr finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Reise zu dem Wasserfall Chunchakwang. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Geschichte des Lebensstifts zu erfahren. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt. Außer auf der Kurswelle 95.25 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream www.vow.cu.id sowie auf Android über RRI Word Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, sich schminken hat nur ein Ziel, sich selbst schöner zu machen. Für Frauen ist es ein Muss, Schönheitsmittel zu haben. Aber wenn die Frauen sich nur mit Puder und Lippenstift schminken, ist die Schönheit nicht komplett. Sie brauchen den Lippenstift, um ihr Make-up zu vervollständigen. Genauso wie andere Sachen auf der Welt hat der Lippenstift auch eine Geschichte. Man hat keine Ahnung, wer zum ersten Mal den Lippenstift entdeckt und entworfen hat. Um den Ursprung der Lippenstift zu erfahren, kommen wir in die Zeit vor 5000 Jahren zurück, in der die mesopotamischen Frauen ihre Lippen geschminkt hatten. Sie verwendeten zerstörte Halbedelsteine, um ihre Lippen und Augen damit zu beschmieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Lippenstift ist die provokativste Kosmetik. Er ist in der Lage, die Weiblichkeit und auch die Sinnlichkeit seines Benutzers zu erhöhen. Dieser Lippenfarbstoff hat eine lange Geschichte von der prähistorischen Ära bis heute. Im Laufe der Zeit hat er eine wichtige Rolle nicht nur als die Realisierung des Wortes Hübsch, sondern auch als kontroverses Symbol gespielt. Die Geschichte des Lippenstifts begann mit der Königin Sub-Ad in der großen sumerischen Stadt Ur, einer der vier Zivilisationen von Mesopotamien. Diese sumerische Königin trug den Lippenfarbstoff aus dem Grünstoff Weibchen und zerstörten Rotsteinen. Auch die Einwohner der sumerischen Stadtstaaten hatten großen Gebrauch von Lippenstift. Ausgrabungen des britischen Archäologen Sir Leonard Woolley zeigen, dass auf dem Friedhof der Ur-Königreiches die Bewohner von Ur mit ihren Lippenstiften begraben wurden. Sie wurden dabei in einer Musselschale aufbewahrt. Das ägyptische Königreich nahm diese Lippenstiftkultur von den Sumerern an. Um diese Zeit entwickelte sich ein Königreich, in dem der Sozialstatus wichtiger als das Geschlecht war. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor dem 16. Jahrhundert wurde der Lippenstift bei vielen Frauen benutzt. Die britische Königin Elisabeth I. erschaffte und machte populär das Aussehen mit der schwarzen Lippe. Während dieser Ära wurde der Lippenstift aus einfachem Pinnenwachs und Pflanzen aus Naturfarbstoff hergestellt. Im Jahr 1884 wurde der erste moderne Lippenstift in der Geschichte in Paris vorgestellt. In Indonesien benutzen die Frauen den Lippenstift seit der Kolonialzeit. Vorher benutzten sie Betelnüsse, um ihre Lippen zu färben. Historiker haben notiert, dass der Lippenstift die erste von der Fabrik produzierte Kosmetik ist. Er wurde im Jahr 1884 produziert. Das Parfum Paris hat dann den Lippenstift an seine Kunden verkauft. Ende 1890 warb der Sears Roebuck's Katalog dafür und verkaufte dann auch nicht nur den Farbstoff für die Lippen, sondern auch für die Wangen. Um diese Zeit wurde der Lippenstift aus Hirschfett, Bienenwachs und Resinusöl hergestellt. Der Lippenstift wurde nicht in einer Tube, sondern in Seidenpapier verpackt. Er wurde in eine farbige Papiertube gelegt oder in einem Blumentopfen verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Beitrag über Dulang. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Beitrag über die Geschichte des Lippenstifts. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien. Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön. So beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesia.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Pelangi oder auf Deutsch Regenbogen. Gute Unterhaltung.
Thank you. wajah tanam mimpi, tertegunku di buai tanam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam penuh keindahan, sinar bulan terasa oh hangat menyentuh.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.